Und jetzt in HR Info und SWR Aktuell. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister am Mikrofon. Am heutigen 8. Dezember steht das Fest der Erleuchtung Buddhas im Kalender. Wir sprechen heute Morgen darüber, wie wir Erleuchtung erlangen könnten und ob das Licht der Vernunft gerade gesellschaftlich zu erlöschen droht. Außerdem im Programm Kirche zu verschenken, Beispiele und auch ein Überblick zum Umfang und zu Konzepten aktueller Kirchenschließungen in Hessen. Kirche zu verschenken. Diese Schlagzeile hat in der vergangenen Woche viel Aufmerksamkeit gefunden. Eine Kirche in Bad Nauheim, die nicht mehr genutzt wird, wechselte den Besitzer. Aber das ist nur ein Beispiel für viele Fälle von Umnutzungen nicht mehr gebrauchter Kirchen in Hessen. Jutta Nieswand berichtet.
125 Jahre ist sie alt, die Johanneskirche in Bad Nauheim. Von außen erinnert sie mehr an eine Stadtvilla als eine Kirche. Drinnen dominieren helles Holz und ein buntes Kirchenfenster. Jetzt geht sie für 1 Euro an den Förderverein Inklusion Bad Nauheim. Ulrich Schröder, Vorsitzender des Kirchenvorstands der Evangelischen Kirche Bad Nauheim, sagt dazu:
Der heutige Tag ist ein glücklicher Tag, weil die Johanneskirche eine Zukunft bekommt durch eine neue Nutzung, die ihr auch würdig ist.
Denn seit 15 Jahren wird sie nur noch sporadisch genutzt und mangels Heizung auch nur in den Sommermonaten. Doch nun schafft der Förderverein Inklusion Bad Nauheim hier Wohnraum für behinderte Menschen. Dazu Vereinsmitglied Andreas Weigand.
Es ist so geplant, dass wir versuchen, hier einen Anbau zu starten, der L-förmig um die Kirche platziert wird. Ob das jetzt zum Schluss 8, 10, 12 Einheiten werden, wo Menschen leben können, das wird sich im Laufe der Bauphase in der Planung noch mal genauer ergeben. Und dieser Raum, der große Raum, die Kirche selbst, soll ein Gemeinschaftsraum werden, wo hier gekocht, Freizeit verbracht wird.
Dieser Raum soll aber auch für öffentliche Veranstaltungen offen sein. Deshalb unterstützt die Stadt das Projekt auch mitten in Bad Nauheim, denn sie gibt auch Nachbargrundstücke zu einem vergünstigten Preis ab. Für die Hessen-Nassauische Kirche ist die Johanneskirche eine von 20 Kirchen, die seit 2010 entwidmet wurden. Im Bistum Limburg sind es seit 2000 20 katholische Kirchen. Da wird in Limburg dann aus einer Kirche ein Restaurant, im Odenwald aus einem Kloster eine Jugendherberge und in Bad Orb aus der katholischen St. Michaelskirche eine Boulder Church. Noch laufen die Umbauarbeiten für das Klettern an den Wänden. Pfarrer Stefan Kümpel sagt dazu:
Es ist natürlich schmerzlich, eine Kirche aufgeben zu müssen. Das ist ja mehr als nur ein Gebäude. Das ist für viele Menschen geistliche Heimat, zweites Zuhause gewesen. Aber die Kirche wurde schon länger nicht mehr genutzt und von daher hat es die Gemeinde jetzt eigentlich ganz gut angenommen.
Außerdem haben die neuen Mieter der Kirche nicht nur Sport im Sinn, sondern auch Therapieangebote für Patienten benachbarter Reha-Kliniken.
Kirche zu verschenken, was wird aus Kirchen, die nicht mehr genutzt werden? Jutta Nieswand schilderte uns Beispiele aus Bad Nauheim und Bad Orb. Eine Kirche wird verschenkt, wir haben davon gehört, da werden Wohnungen reingebaut. Eine andere Kirche wird zur Kletterhalle. Manch einer reibt sich vielleicht die Augen. Sieht es schon so schlecht aus mit den Christen hierzulande, dass sie ihre wichtigsten Gebäude loswerden wollen, sogar verschenken? Und werden wir das demnächst öfter hören, dass eine Kirche verschenkt, umgebaut oder vielleicht sogar abgerissen wird? Lothar Bauerochse aus der hr-Kirchenredaktion hat das ein bisschen recherchiert. Lothar, wie ist das? Wird da schon das Tafelsilber verscherbelt?
Nein, das wäre wirklich übertrieben. Diese Dimension hat das Ganze nicht. Vielleicht mal ein paar Zahlen. In der Evangelischen Kirche in Hessen-Nassau sind in den vergangenen Jahren seit 2010 20 Kirchen entwidmet worden von insgesamt etwa 1200 Kirchen. Also da sieht man schon, das ist ein eher ein kleinerer Zahl. Vergleichbar ist die Zahl in den Bistümern Limburg und Fulda. Im Bistum Mainz sind 10 Kirchen seit 2017 profaniert worden. Aber es ist natürlich richtig, die Kirchen müssen sparen. Und das heißt, die Landeskirchen und die Bistümer, die wollen in den nächsten 5 bis 10 Jahren sich von etwa 30 bis 50% ihrer Gebäude trennen. Aber dabei geht es vorrangig nicht um die Kirchen. Das betrifft überwiegend Gemeindehäuser, Pfarrhäuser, auch Verwaltungsgebäude. Und natürlich, es sind nicht die berühmten Kirchen. Also der Fulda Dom wird sicher keine Kletterhalle. Viele stehen ja auch unter Denkmalschutz. Es sind häufig eher so die Nachkriegsbauten. die jetzt eben häufig eine aufwendige Sanierung vor sich haben. Also Schätzungen laufen, dass etwa 10% der Kirchen aufgegeben werden.
Die Frage ist ja, was wird aus diesen Kirchen? Ist da eigentlich alles Mögliche denkbar?
Ja, die Kirchen haben so eine Art Stufenmodell, würde ich sagen. Zuerst schauen sie immer mal, ob sie eine Kirche vielleicht doch nochmal anders nutzen können, auch für Gottesdienste. Zum Beispiel in Frankfurt ist die Peterskirche vor vielen Jahren schon in eine sehr attraktive Jugendkirche umgebaut werden. Und dann fragt man, kann man das Gebäude anders kirchlich nutzen? Also in Mainz gibt es zum Beispiel eine Kaffeekirche oder in Niederramstadt eine Diakoniekirche. Und in Frankfurt ist die Markuskirche in Bockenheim zu einem kirchlichen Bürogebäude geworden. Dann kommt natürlich so eine soziale oder kulturelle Nutzung in Frage, zum Beispiel die Brüderkirche in Kassel, in der ja Kulturveranstaltungen stattfinden, oder die Herrenwaldkirche in Stadtallendorf. Da ist so ein Zentrum für Kinder und Familien draus geworden. Die schon erwähnte Kletterkirche ist ja auch so ein Beispiel. Und was dann auch oft passiert, ist, dass die Kirche weitergegeben wird an andere christliche Gemeinschaften, an äthiopisch-orthodoxe Christen zum Beispiel oder in Darmstadt-Eberstadt, da feiert jetzt eine griechisch-orthodoxe Gemeinde in der Kirche. Und na gut, die letzte Möglichkeit ist dann tatsächlich auch der Abriss einer Kirche, auch das hat es schon gegeben.
Lothar, wie läuft so ein Prozess ab? Für die betroffenen Gemeinden ist das ja sicherlich auch keine leichte Sache.
Ja, das stimmt. Man muss sich schon klar machen, dass die Aufgabe einer Kirche für die Menschen vor Ort wirklich ein sehr schwieriger Prozess ist. Kirchengebäude wecken ja oft heimatliche Gefühle. Selbst wenn die Menschen selten in die Kirche gehen, da hängen ja oft Erinnerungen dran. Da habe ich vielleicht geheiratet, hier haben wir unsere Kinder getauft oder ich habe in meiner Jugendzeit gute Erfahrungen da gemacht. Das heißt, das ist immer auch ein jahrelanger Prozess. Da muss man manchmal auch Kosten und Nutzen abwägen. In Mainz hat man zum Beispiel festgestellt, da gab es eine Kirche, da haben 8 Jahre lang gar keine Gottesdienste drin stattgefunden, aber die Sanierung ist teuer. Und manchmal braucht eine Gemeinde dann auch eine neue Perspektive, dass man sagt, vielleicht wir verkaufen die Kirche, aber bauen dafür das Gemeindehaus so aus, dass es ein guter neuer Ort wird. In Fulda zum Beispiel wird die St. Elisabeth-Kirche in den Neubau der Kunurabe-Schule integriert. Da ist dann auch viel Kreativität gefragt. Aber trotzdem, wenn es mal so weit ist, dass man eine Kirche aufgibt, der Abschied, der fällt vielen dann doch sehr schwer.
Nutzungskonzepte für Kirchen, die nicht mehr gebraucht werden. Das war eine Recherche von Lothar Bauerochse. Vielen Dank dafür.
Himmel und Erde. Im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR Aktuell.
Heute ist der 8. Dezember. Da steht der Tag der Erleuchtung Buddhas in meinem Kalender. Wir nehmen das mal zum Anlass, über die Erleuchtung nachzudenken. Was ist das eigentlich und wie kann man dahin gelangen als Normalmensch? Dieses Licht in sich selbst, gibt es das eigentlich und wie kann man das zum Leuchten bringen? Und wir fragen auch noch, ob das aufklärerische Ideal vom Licht der Vernunft gerade etwas von seiner Leuchtkraft verliert. Aber zunächst schauen wir mal nach Indien, wo die Gründungsfigur des Buddhismus Shakyamuni Buddha unter einem Baum die Erleuchtung fand vor vielen hundert Jahren. An einem Ort, der deshalb bis heute ein Pilgerziel für viele Tausende ist. Kai Küstner war vor Ort.
Seine besten Momente hat der sogenannte Bodhi-Baum, wenn es unter seinen mächtigen Ästen ganz ruhig ist. Wenn nur das Zwitschern der Vögel zu vernehmen ist und das meditative Murmeln der buddhistischen Mönche, die hier oft stundenlang ausharren.
We get peace here.
Hier komme er zur Ruhe, erklärt auch dieser indische Besucher. Er finde hier Inspiration durch das Leben von Lord Buddha.
From the life of Lord Buddha.
Natürlich ist dies hier nicht exakt derselbe Baum, unter dem der wandernde Asket Siddhartha, auch bekannt als Buddha, vor rund 2500 Jahren Erleuchtung erlangt haben soll. Aber er ist ein direkter Nachfahre, ein Ableger des majestätischen Gewächses von damals und darum natürlich nicht minder heilig. Lebe ohne Gewalt, sage die Wahrheit, bedrücke niemanden, sei ehrlich. Das ist die Lehre von Buddha. Erklärt diese ältere Frau, selber Buddhistin. Die Wurzeln des Bodhi-Baums hier in dem Ort Bodh Gaya im Osten Indiens stellen also in gewisser Weise die Wurzeln der buddhistischen Weltreligion dar. Bizarrerweise hat die sich zwar von hier in Indien vor allem nach Asien erfolgreich ausgebreitet, spielt allerdings in ihrem Geburtsland kaum eine Rolle. Indien mache es ihr immerhin sehr einfach, ihre Religion frei auszuüben, findet die ältere Dame. Schließlich hat das Land ja auch, zum Ärger des Nachbarn China, dem Dalai Lama Unterschlupf gewährt. Dazu beherbergt es die wichtigsten buddhistischen Pilgerstätten weltweit, wozu der Bodhi-Baum gehört. Den Buddha, der Überlieferung zufolge eine ganze Woche lang, ohne zu blinzeln, dankbar angeschaut haben soll. Das schaffen die Touristen, die hierher kommen, nicht. Auch deshalb, weil es zu bestimmten Zeiten nicht so leicht ist, hier Ruhe zu finden. Das Problem mit diesen Pilgerstätten ist, die verkommen zu Orten, mit denen Geschäfte gemacht werden. Es ist ein Touristenort geworden. Wir sind ganz früh am Morgen gekommen, da war es noch entspannt, findet diese Besucherin. In der Tat schieben Eltern ihre Kinder, nicht immer mit sanfter Stimme, am Baum vorbei. Draußen bietet eine ganze Phalanx von Händlern Warenpfeil. Die versuchen, ihren CDs mit vermeintlich besänftigender Musik in dem Stimmengewirr Gehör zu verschaffen.
Himmel und Erde am zweiten Advent rund um das Licht, und heute ist eben auch noch Erleuchtungstag von Buddha. Wir haben davon gehört, wo das in Indien geschah vor vielen hundert Jahren. Unter dem Baum hat er meditiert und fand dann die Erleuchtung. Pater Anselm Grün ist Deutschlands bekanntester spiritueller Autor, und Millionen Leserinnen und Leser suchen in seinen Texten ein wenig Erleuchtung. Meine Kollegin Daniela Baumeister hat mit ihm mal darüber gesprochen und hat ihn zunächst gefragt, gibt es im Christentum eigentlich auch die Vorstellung der Erleuchtung und worin liegt sie?
Ja, natürlich. Also die Taufe wurde früher Polysmos, Erleuchtung, genannt. Und Sie haben den 8. Dezember angesprochen. Da feiern wir ja das Fest Maria Immaculata. Das bedeutet auch, dass in uns ein Raum ist, der ohne Schuld ist und ohne Flecken, der in dem Licht ist und innere Klarheit.
An Weihnachten feiern wir ja das Kommen von Jesus, dem Licht der Welt. Da kommt das Licht von außen auf den Menschen zu. Gibt es im Christentum auch die Idee, dass es im Inneren des Menschen selbst ein göttliches Licht gibt?
Ja, die frühen Mönche haben davon gesprochen, dass in uns ein Saphir ist, der leuchtet mit einem hellen Licht. Und auch die Mystiker sprechen von dem inneren Licht. Und das ganze geistige Leben, Meditation, Gebet, war ein Weg, dieses innere Licht in sich zu entdecken und von innen heraus dann auch zu leuchten.
Und wie geht das? Wie kriegen wir das hin?
Gut, indem wir einfach durch unsere Emotionen hindurchgehen und so in den Grund der Seele und uns vorstellen, da ist ein Raum, ein heiliger Raum, der der Welt entzogen ist, und in diesem heiligen Raum ist alles heil und ganz, und da ist auch inneres Licht, da ist so eine innere Klarheit.
Können wir das dann auch gleich entdecken, damit wir es nicht verpassen?
Wir können uns das vorstellen, da können manchmal durch die Meditation dahin kommen, aber machen kann man es nicht. Aber allein die Vorstellung hilft mir, dass in mir eben nicht nur Dunkelheit ist, sondern dass da in mir ein heiliger Raum ist, wo der Lärm der Welt keinen Zutritt hat. Und das hat mir immer geholfen, in Sitzungen, die hitzig waren, zu sagen, ich lasse mich drauf ein. Aber da gibt es aufgrund der Seele diesen heiligen Raum, der nicht verdunkelt wird durch die Probleme der anderen und durch ihre Konflikte.
Das heißt, man muss sich drauf einlassen. Sie haben gerade gesagt, Meditation.
Meditation ist ein Weg, das nach innen zu gehen, oder einfach der psychologische Weg, durch die Emotionen durchzugehen, den Grund der Seele, oder eben auch die Vorstellung, zum Beispiel, wenn ich in der Kirche sitze, da ich das Gefühl habe, dieser heilige Raum ist auch in mir. Da ist ein Raum, wo Schönheit ist, wo Licht ist, wo Helligkeit ist und wo Liebe ist.
Licht spielt eine große Rolle. Du sollst dein Licht nicht unter den Scheffel stellen, zum Beispiel. Dieser Satz aus dem Evangelium ist ja sprichwörtlich geworden. Warum stellen Menschen denn eigentlich Licht unter einen Scheffel, und warum muss man sie auffordern, das nicht zu tun?
Menschen, die Minderwertigkeitskomplexe haben, die stellen das Licht unter den Scheffel. Die denken, sie haben nichts der Welt zu geben. Sie müssen sich ja verstecken. Sie wollen nur eine coole Fassade haben, dass niemand in sie hineinschaut. Also es ist wichtig, sich zu zeigen. Und wenn ich mich zeige und weiß, ich habe auch was zu geben, dann stelle ich das Licht nicht unter den Scheffel, sondern lasse es leuchten durch mein Reden, durch mein Sprechen, durch mein Tun, aber auch durch meine Person.
Heißt das denn dann, im Christentum soll man weniger danach suchen, selbst erleuchtet zu werden, als selbst zu leuchten?
Es gehört beides zusammen. Wenn einer meint, er müsste nur leuchten, aber er ist innerlich nicht erleuchtet, dann ist es irgendwo ein Zwiespalt. Es gibt Menschen, die wollen viel Gutes tun, aber wenn sie nicht im Einklang sind mit sich selber, dann hat dieses gute Tun so einen aggressiven Charakter, oder sie wollen nur ihre Schuldgefühle damit beruhigen, und dann wird es nicht zum Segen und zum Licht für die Menschen. Der Mensch soll Licht ausstrahlen durch sein Sein, nicht nur durch sein Tun.
Aber es ist ja gar nicht so einfach. Wir haben alle auch Dunkelheiten und Dinge, die wir an uns selbst nicht mögen, und auch Dinge, die wir gar nicht ans Licht oder ins Licht lassen wollen. Welcher Umgang mit inneren Dunkelheiten ist denn dann gesund?
Es ist ganz wichtig, dass wir uns den eigenen Dunkelheiten stellen. C.G. Jung spricht ja von Schatten, den jeder in sich trägt. Und dass ich einfach den Schatten annehme und sage, der ist nicht schlecht, der ist nur dunkel geworden, weil ich ihn verdrängt habe, weil diese Seite in mir, zum Beispiel, wenn ich meine, ich bin nur liebevoll und die Aggression verdränge, dann gerät sie in Schatten und wirkt sich dann destruktiv aus. Also zum geistigen Leben gehört für die Mönche, die ganze Wahrheit anzuschauen und sie vom Licht Christi erleuchten zu lassen.
Das heißt, wir freunden uns mit Dunkelheiten an und ziehen die dann ins Licht?
Ja, wir sollen uns anfreunden, die gehören zu uns. Und eine Weise ist eben das Gebet, nicht, dass Gott mir die Dunkelheit wegnehmen soll, dann wäre Gott wie ein Zauberer, sondern dass ich das Licht Jesu, das Licht gerade auch von Weihnachten, in diese Dunkelheit hineindringen lasse. Und jetzt in der Adventszeit, wenn ich mich vor eine Kerze setze, um mich herum ist dunkel und mir vorstelle, diese Kerze erleuchtet so all das, was ich bei mir nicht so gerne anschauen möchte, weil es mir unangenehm ist, weil es meinem Selbstbild nicht entspricht, dann habe ich das Gefühl, dass ich innerlich auch heller werde.
Ist das dann das Licht, das seelische Dunkelheit erleuchten kann? Hier heißt es ja im Advent auch, das Licht leuchtet in der Dunkelheit.
Ja, also Paulus sagt im Epheserbrief, alles, was aufgedeckt wird, wird vom Licht erleuchtet. Alles Erleuchtete wird dann selber zum Licht. Also viele Menschen, die wollen Licht sein, aber sie stellen sich ihre Dunkelheit nicht und dann projizieren sie die Dunkelheit auf die anderen Menschen und dann geht von ihnen kein Licht aus. Ich kenne viele, die wollen Vertrauen schaffen, aber von ihnen geht Misstrauen aus, weil sie sich der Dunkelheit nicht gestellt haben.
Was heißt Erleuchtung im Christentum? Das war ein Gespräch mit Anselm Grün über das Licht in jedem Menschen und wie die christliche Religion das versteht. Anselm Grün ist Deutschlands bekanntester Autor von spiritueller Literatur und auch einer der erfolgreichsten.
Himmel und Erde im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR Aktuell.
Das Licht und die Erleuchtung sind unser Thema heute Morgen bei Himmel und Erde. Wir leben ja in einer Welt voller Farben, Formen und Eindrücke und voller Licht, und die meisten von uns haben das Augenlicht ja, und das Sehen ist für sie eine Selbstverständlichkeit. Tragisch ist es dann allerdings, wenn schon Kindern der Blick auf die Welt durch Blindheit verstellt ist, wenn sie das Licht der Welt also nicht wirklich erblicken können. So wie bei der 5-jährigen Jessica aus Tansania. Sie hat den grauen Star an beiden Augen, fand allerdings zum Glück Hilfe bei Heiko Philippin. Er ist Augenarzt und arbeitet im Dienste der in Bensheim ansässigen Christoffel-Blinden-Mission. Und er erinnert sich noch genau, wie er die kleine Jessica kennenlernte.
Als ich bei Jessica ankomme, sehe ich sofort, die Familie ist sehr arm. Sie wohnt dort mit ihrer Mutter, der Vater ist nicht mehr da.
Die kleine Familie lebt in einer Lehmhütte, nur mit Strohdach. Die Verhältnisse sind sehr arm.
So arm, dass es nur Maisbrei ohne Beilagen oder Fleisch zu essen gibt. Viel zu arm, um ärztliche Hilfe für Jessica bezahlen zu können. Das ist bitter, denn bei der Untersuchung der Kleinen sehe ich direkt, Jessica hat den grauen Star und kann mit einer Operation geheilt werden.
Jessicas Alltag war durch den grauen Star sehr eingeschränkt. Das Auto, mit dem der Arzt zur Lehmhütte ihrer Familie gekommen war, tastete das Mädchen neugierig ab.
Sie konnte nicht in die Schule gehen. Sie ist sehr wissbegierig. Sie hat auch im Sand wohl auch von ihrer Mutter eben Sachen beigebracht bekommen. Und sie war auch sehr neugierig in vielem. Und ihr größter Wunsch natürlich, sie will es so gern wieder sehen.
Durch Spenden wird Jessicas größter Wunsch wahr. Und sie wird operiert. Alles läuft glatt. Am nächsten Tag kann sie wieder sehen.
Es ist sehr schön, dass ich miterleben darf, wie sie staunt.
Heiko Philippin arbeitet seit 18 Jahren für die Christoffel-Blinden-Mission und hat inzwischen auch 100 einheimische Augenärztinnen und Ärzte selbst ausgebildet.
Es ist natürlich ein Traum, wenn dort viele, viele, die man ausgebildet hat, weiterarbeiten. Statistisch gesehen ist es relativ erfreulich, dass sich die Zahl der Augenärzte vervierfacht hat. Es waren anfangs eben so 1 bis 2 Augenärzte pro Million Einwohner. Inzwischen sind es mindestens 4 so im Schnitt. Trotzdem ist der Bedarf immer noch riesig.
In Entwicklungs- und Schwellenländern ist der graue Star die häufigste Ursache für Blindheit. Die Linse trübt sich zunehmend ein. Der Schleier vor den Augen wird immer dichter. Die Operation, bei der eine künstliche Linse eingesetzt wird, kostet vor Ort durchschnittlich nur 30 Euro. Bei Kindern wegen der benötigten Vollnarkose rund 125 Euro.
Die graue Star-Operation ist wirklich eine sehr befriedigende Operation, wo man viel erreichen kann.
Der 54-jährige Heiko Philippin hat schon tausende Menschen von Blindheit geheilt und ihnen damit das Augenlicht zurückgegeben.
Ein Arzt im Dienst der Bensheimer Christoffel-Blinden-Mission. Mithilfe von Spenden geben sie Kindern und anderen Bedürftigen das Augenlicht zurück. Sarah Baus hat das erkundet. Wie kommt man eigentlich zur Erleuchtung? Für den Buddha war es der Weg der Meditation. Für viele Christen ist es eine Sache der göttlichen Offenbarung. Seit der Epoche der Aufklärung sind es Vernunft und rationales Denken, die ins Licht führen. Aber was ist das für ein Licht der Vernunft und wie geschieht diese Erleuchtung? Darüber hat meine Kollegin Daniela Baumeister mit dem Fuldaer Philosophen Christoph Quarch gesprochen. Und sie hat ihn zunächst mal gefragt, hofft der Philosoph eigentlich auch auf Erleuchtung?
Ja, im Prinzip schon, aber nicht im Sinne des Buddhismus, den Sie ja auch gerade erwähnt haben. Denn im Buddhismus, da wird die Erleuchtung doch eher als so eine Art mystische Verschmelzung mit dem All-Einen gedeutet. Das ist jetzt nicht unbedingt so das Thema der Philosophie. Wobei in der Philosophie die Lichtmetapher eben auch sehr beliebt ist. Deswegen war ich am Anfang gerade etwas zögerlich. Vor allen Dingen in der mir sehr vertrauten Tradition des Platonismus ist das so. Es gibt bei Platon dieses ganz berühmte Höhlengleichnis, das den Weg der Philosophie als den Weg ins Licht beschreibt, als einen Weg der Befreiung aus der Höhle, der Unwissenheit, des Verhaftetseins in Unkenntnis oder auch in Vorurteilen. Und die Philosophie schickt sich eben an, die Menschen genau daraus herauszuführen. Aber es geht dabei jetzt eben nicht um Erleuchtung im Sinne von Einheitsverschmelzung, sondern es geht eher um so etwas wie um Verstehen, und zwar um das Verstehen der Sinnhaftigkeit des Seins. Also, dass die Welt sinnvoll ist, dass das Leben sinnvoll ist. Das ist es, worum es geht. Und in dem Sinne wünschen sich auch Philosophen, dass ihnen gelegentlich mal ein Licht aufgeht.
Die Epoche der Aufklärung heißt im Englischen ja Enlightenment. Da steckt das Wort Licht unmittelbar drin. Um welche Erleuchtung geht es denn in der Aufklärung?
Ja, dahinter steckt vor allen Dingen das aus der mittelalterlichen scholastischen Philosophie hier herrührende Konzept des Lumen Naturale, also des natürlichen Lichts. Und das war eine Metapher, die man damals für die menschliche Vernunft gebraucht hat. Und genau in dem Sinne wurde dann eben auch Aufklärung als Enlightenment verstanden. Es ging darum, dieses Licht der Vernunft zu aktivieren, beziehungsweise die Cogitatio, das Denkvermögen des Menschen, wie der Philosoph René Descartes das genannt hat. Und das ist eben das Projekt, das dann die Aufklärung versucht. Es geht darum, mit Hilfe von Rationalität, von Kognition, von Denken die Welt zu erklären und sie dann auf diese Weise auch mit Hilfe einer Wissenschaft und Technik letztlich beherrschbar zu machen.
Und wie ist das heute? Wir beobachten das Erstarken eines neuen Autoritarismus überall. Manche fürchten finstere Zeiten. Ist das Licht der Aufklärung in Gefahr?
Ich würde sagen, das ist es allemal. Es gibt ein sehr schönes Buch in den 1940er Jahren geschrieben von Theodor Adorno und Max Horkheimer. Das trägt den Titel Die Dialektik der Aufklärung. Und da wird genau die Problematik beschrieben, die uns heute in gewisser Hinsicht auch um die Ohren fliegt. Also fast nach dem Motto, zu viel Licht bekommt uns nicht. Ja? Der romantische Philosoph oder auch Aufklärer Georg Forster, der sagte einmal, die schrecklichste aller Tyranneien, die Tyrannei der Vernunft steht uns überhaupt erst noch bevor. Das heißt, man hatte gerade auch in der deutschen Romantik ein sehr klares Bewusstsein dafür, dass eben zu viel Rationalität, zu viel Aufklärung den Menschen auch nicht gut tut, weil es dann zu so einer Art Entzauberung der Welt kommt. Ja? Alles wird wissenschaftlich ergründet, aber das Mysterium, das Geheimnis, das geht irgendwie verloren. Und was auch verloren geht, das ist letzten Endes ja das, was man von alters her Religion genannt hat, die Reliquio, also die Rückbindung an die Welt, die eben mehr ist als nur ein Satz von berechenbaren Daten. Ja, und das ist eben genau das, was heute das Problem ist. Wir haben eben durch den Verlust von Religiosität und durch diese Entzauberung der Welt ein Sinnvakuum in den Köpfen und Herzen der Menschen, was eben durch solche autokratischen Versprechungen irgendwie gefüllt werden soll. Also die Autokraten treten immer damit an, dass sie etwas zurückbringen wollen, was den Menschen verloren gegangen ist.
Was machen wir denn jetzt dagegen? Licht wieder anknipsen?
Ja, wenn das so einfach wäre, weil das Problem ist, glaube ich, wir kommen mit Intellektualität, kommen wir diesem Problem überhaupt nicht bei. Und auch Wissenschaft, Technik, Ökonomie, also all das, wovon wir uns halt immer Heil und Zukunft versprechen, das alles ist eigentlich eher ein Teil des Problems, aber es ist nicht Teil der Lösung. Also was wir viel mehr bräuchten, und das ist es, was ich ja auch in meinen philosophischen Arbeiten unermüdlich zu zeigen versuche, ist, dass wir eine Renaissance eben dieses, ja ich nenne es jetzt mal so, dieses religiösen Geistes brauchen, den wir im alten Griechenland finden, wo wir eben diese Haltung haben, es geht darum, den Sinn und die Schönheit dieser Welt neuerlich zu verstehen. Ich glaube, das ist es, was wir brauchen, halt eine Wiederentdeckung der Sinnhaftigkeit. Ja, dass wir die Welt wieder im Licht des Schönen, Wahren und Guten zu sehen vermögen, so wie das in dem platonischen Gleichnis dargestellt ist. Ich glaube, diese Art von Erleuchtung ist es, die uns heute wirklich Not tut.
Das Licht der Vernunft, das ist ein Projekt der Aufklärung. Und wir haben geschaut, wie es um dieses Projekt steht. Es war ein Gespräch von Daniela Baumeister mit dem Fulda Philosophen Christoph Quarch. Um gut zu leben, braucht man nicht nur Licht, sondern man braucht vor allen Dingen auch Wärme und am besten auch noch die eigenen vier Wände. Frankfurt gehört ja zu den teuersten Städten Deutschlands, vor allen Dingen was das Wohnen angeht. Für viele Menschen ist es schwierig, eine bezahlbare Wohnung zu finden und für obdachlose bzw. wohnungslose Menschen so gut wie unmöglich. Deshalb setzt Mein Weg, eine Tochtergesellschaft der Franziskus-Treff-Stiftung in Frankfurt, sich für sie ein und versucht für sie eine passende Wohnung zu finden. Und um auf die gemeinnützige Arbeit aufmerksam zu machen und nicht zuletzt auch um Spenden zu generieren, hat Mein Weg in dieser Woche eine Plakatkampagne gestartet. Jutta Nieswand berichtet.
Mein Traum, ein neues Zuhause. Das steht auf einem neuen Werbeplakat am Frankfurter Hauptbahnhof. Zu sehen ist ein Mann inmitten von Möbeln draußen vor der Frankfurter Skyline. Lars Völkmann, Geschäftsführer von Mein Weg, einer Tochtergesellschaft der Franziskus-Treff-Stiftung in Frankfurt, erklärt.
Wir setzen mit unserer Idee an, Housing First, also zunächst die Wohnung für den Obdachlosen. Und da haben wir natürlich gesagt, wir wollen einmal zeigen, dass es in Frankfurt stattfindet. Und wir wollen natürlich zeigen, wie Obdachlosigkeit in Frankfurt leider Gottes tagtäglich vorkommt und erlebt wird.
Ganz bewusst habe man sich dafür entschieden, dass der Mann auf dem Plakat ein Schauspieler ist und zum Schutz der Privatsphäre kein wohnungsloser Mensch. An 100 Standorten in der Stadt ist das Plakat jetzt zu sehen. Daneben auch eine englische Variante mit dem Aufruf Bring Me Home. Das alles, um auf die Arbeit von Mein Weg aufmerksam zu machen.
Wir sprechen mit Menschen, die momentan wohnungslos sind. Und wir organisieren Wohnungen über unsere Kooperationspartner. Wir haben Kooperationspartner mit großen Wohnbaugesellschaften hier in Frankfurt. Wir haben Wohnungen quasi über diese Gesellschaften, die wir dort gestellt bekommen.
Doch mit der Bereitstellung der Wohnung allein ist es nicht getan. Mein Weg begleitet die Menschen dann auch 2 Jahre, um ihnen zu helfen, sich wieder in der Gesellschaft zurechtzufinden. Sophie Kramer hat das Projekt als Sozialarbeiterin seit 2022 aufgebaut. Zur Plakataktion jetzt sagt sie:
Meine Hoffnung wäre, dass sie Spenden bringt, sodass wir uns personell vergrößern können. Ich hatte jetzt in den letzten 2,5 Jahren 170 Anfragen circa. Und die können wir mit 1,5 Stellen natürlich nicht stemmen. Unsere Arbeit ist sehr intensiv, deswegen können wir nur wenige Leute aufnehmen.
In den letzten 2 Jahren hat sie 12 Menschen in Wohnungen vermittelt. Mit einem größeren Team könnte sie mehr Menschen erreichen, wie Kerry Ivanov. 2 Jahre war er wohnungslos, bis ihm Mein Weg eine Wohnung vermittelt hat. Die Miete kann er inzwischen mit seinem Vollzeitjob selbst bezahlen. Die Plakate jetzt findet er eine tolle Idee.
Es hat mir sehr viel gefallen, weil davon träumt man natürlich auf der Straße, dass man was Eigenes bekommt. Und mein Weg ist eigentlich der einzige Weg, weil damals hatte ich schon Insolvenzverfahren und ich hatte keine Chance, alleine eine Wohnung auf dem freien Markt zu bekommen. Das Projekt hat mir viel Leid erspart, auf jeden Fall.
Deshalb hofft er, dass diese Plakate auch gesehen werden.
Der Weihnachtswunsch, eine eigene Wohnung, trotzdem bleibt er sicherlich für viele unerfüllt. Die Plakatkampagne von Mein Weg in Frankfurt möchte daran etwas ändern. Jutta Nieswand hat sie uns vorgestellt. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Zum zweiten Advent wünsche ich Ihnen viel Licht und vielleicht sogar Erleuchtung.